Einen wunderschönen guten Morgen in Sassnitz. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt, weil ihr seht, wie angekündigt, das Schlechtwetter zieht auf. Heute ist das Ziel, mit unserem neuen Segel mal richtig Gas zu geben. Denn Heike geht vorne ins Vorschot, du gehst zu mir Achtern, Peter, du nimmst die Brassen, ich hab's Steuer. Wir führen das dritte Segelcamp in Sassnitz 2021 durch. Und es war dieses Mal die besondere Herausforderung, zwischen Ausstellung, Segeln und Üben den Kompromiss zu finden, ein völlig neues Segel zu erforschen, das wir seit etwa 30 Jahren auf prädynastischen Felsbildern dargestellt bekommen. Der Wind kommt aus Nordosten. Wenn wir kentern sollten, kann passieren. Die Regel ist immer am Boot bleiben, auch wenn das rettende Ufer scheinbar so nah ist. Nach dem Sommer 2021 und vielfältigen Bemühungen, mit Abora nach Abora 4 weiter fortzusetzen, kann ich schon ein bisschen optimistisch, trotz auch Corona, in die Zukunft blicken. Wir haben hier in Sassnitz eine gute Duftmarke hinterlassen. Wir sind gerade dabei, mit vielen internationalen Partnern neues Terrain zu erobern. Ich rede da über Marokko, ich rede über Cascais in Portugal und andere Partner auch in der Schweiz. Und ich hoffe, dass diese Fortsetzungsexperimente in den nächsten 2-3 Jahren so weit gediehen sind und so viel Energie aufgepumpt haben, dass wir vielleicht tatsächlich in 2-3 Jahren mit einer Abora 5 fortsetzen können.
Dominik hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir ja alte Zeichnungen, alte Felszeichnungen haben, eben von bis zu 5.500 oder fast schon 6.000 Jahre alten Segeln und so, wie wir es ja auch hier gerade erproben aktuell. Und das funktioniert ja wunderbar. Und das ist ja wieder ein klarer Hinweis, es gab diese Kulturkontakte über die Ozeane.
Ja, ich konnte mich nicht mehr festhalten und ich habe daraus gelernt, dass ich mich, wenn ich auf der Kiste sitze, die Beine nie auf einer Seite habe. Das war der Grund, warum ich weggerutscht bin. Hätte ich das eine Bein auf der anderen Seite gehabt, dann wäre ich sitzen geblieben.
Jetzt sind wir gerade dabei, über Instagram, über Facebook, aber auch mit Hilfe der AAS neue Kontakte zu knüpfen, sodass wir also dabei sind, unsere alte Truppe durch viele neue junge Leute aufzustocken. Aber die müssen natürlich lernen, die Klaviatur des alten Teams zu spielen, dass wir also zwischen Tradition und Neuem die richtige Mischung finden, um dann mit einer guten Truppe, mit einer starken Truppe, vielleicht in 2-3 Jahren erneut Segel zu setzen.
Für das Silmo- und S-Segel haben wir jetzt ungefähr eine Woche gebraucht. Ja, das war nicht, ist jetzt kein so großes Haarsegel. Das ging schon relativ flott von der Hand. Und es ist bei uns ja immer so, dass mehrere Leute daran bauen. Ne? Es gibt also Leute, die das zuschneiden und profilieren. Und dann gibt es wieder Leute, die die Handarbeit daran machen. Von daher ungefähr eine Woche, kann man sagen. Ja,
Sebastian, hier ist der Felsbildbefund. Wir haben 2 Stationen, Felsbildstationen, wo wir diese besondere Takelage, also dieses Dreiquersegel, finden. Das ist einmal in Oberägypten. Das haben wir an einer anderen Stelle der Ausstellung. Und einmal in Lacher Altar, die Formentera. Was das Besondere ist, dass wir hier ganz klar 2 Papyrusboote sehen mit typischen Takelage-Elementen wie im alten Ägypten oder im prädynastischen Ägypten. Und hier sieht man eben wirklich sehr schön die geschwungenen, taillierten Dreiequersegel. Das ist mir eigentlich aus dem Felsbildbefund, das herauszunehmen in den Segelschnitt, dass wir diese Taillierung, aber eben auch ja, die entsprechende Amwindkante bekommen, um also dann halb am Wind wie heute eben zu segeln, ne, dass wir eben versuchen.
Ja, ja.
Und das ist einfach, das muss man einmal erlebt haben. Also ich hätte nie gedacht, dass das Ding so gut funktioniert.
Es ist ein relativ kleines Rahsegel für ein Schilfboot. Das baut man nicht alle Tage. Wir haben so ein bisschen experimentiert mit der Fußlänge, sprich das Unterlieg, wie breit das im Verhältnis zum Oberlieg steht. Ansonsten ja, ist es ein Segel mit relativ vielen Reffmöglichkeiten. Man kann also die Segelfläche relativ gut und individuell vergrößern und verkleinern. Das macht das Ganze halt für so eine Experimentalgeschichte halt relativ spannend, ne? Dass man sagen kann, ich fahre heute wirklich mal mit sehr wenig Fläche und gucke, wie komme ich damit vorwärts, ne? Und wenn ich wenig Wind habe, klar, dann versucht man natürlich so viel Fläche wie möglich zu setzen. Und das bietet das Segel.
Ja, das ist natürlich eine völlig neue Geschichte. Also auf alten Höhenzeichnungen sieht man es, aber es wurde wahrscheinlich nie so richtig ernst genommen, dass die halt auch Dreiecke und trapezförmige Segel hatten, wahrscheinlich schon in der Steinzeit. Und das ist ein tolles Experiment und man sieht ja, dass man damit, man ist wahrscheinlich nicht schneller, aber man kann besser navigieren, man kommt dichter an den Wind ran.
Und die Segel sind ja für ihre Effektivität bekannt, ne? Das könnte schon wieder auch eine Form von Proa-Segel sein. Man sieht eben diese geschwungene, auch zum Teil runde Form, das kann man da auch sehen, ne? Und das wäre quasi, das könnte das Achterleak sein.
Der entscheidende Punkt, was mir zum Beispiel auffällt, es gibt zwei solcher Darstellungen im Wadi Hot in Magol. Und was auffällig ist, ist für mich die laissez-faire Darstellung dieser Männerkecken, auch auf dem anderen Bild. Wir haben das bei gutem Wetter erlebt, wie eigentlich nur noch ein Mann gereicht hat, das gesamte Schiff zu führen, wo nicht acht Mann die Gegenschot und macht die Leeschot ein bisschen weiter raus und nimmt die Gegenschot dicht. Wenn du einmal das Tuch gestellt hast, hinten die Schwerter gesetzt hast, dann pfeift der Kahn ab wie auf Straßenbahnschienen.
So wirklich, wie wäre es denn möglich? Wie ist es möglich hinzukommen und natürlich auch wieder zurückzukommen und so etwas? Da macht sich natürlich keiner drüber Gedanken. Wenn man am Schreibtisch sitzt und solche Parallelen eventuell vergleicht, die man in der Literatur findet, dann ist das ja eigentlich interessant, aber es ist ja reine Theorie. Und das hier ist ja natürlich Praxis.
Es ist halt ein interdisziplinäres Projekt, wo sehr viele Fachrichtungen dabei sind. Es geht halt um Wissenschaft, es geht natürlich auch ein bisschen um Abenteuer, um Teamarbeit. Das spielt halt so viel zusammen, was das Ganze so besonders macht. Man hat natürlich verschiedene Charaktere, sehr viele verschiedene Kenntnisstände, Segler, Nichtsegler. Und man muss sich halt auch immer wieder neu darauf einstellen.
Man lernt sich selber kennen, man lernt seine Möglichkeiten kennen, seine Grenzen und freut sich jedes Mal, wenn man diese Grenzen etwas nach außen schieben kann. Und das in vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt sportlich ist, ob das jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse sind und natürlich gewinnt hier eigentlich die Aussage, meine Hand für mein Produkt und ich vertraue mir selbst und den Dingen, die ich gefertigt habe, also wenn wir unsere Schiffe selber bauen, eine lebensechte, realitätsnahe Bedeutung.
Vieles erscheint immer so fertig bei uns und so perfekt gemacht, aber in Wirklichkeit sind es ganz viele kleine Arbeitsschritte. Da steckt Logistik dahinter, Vorbereitung. Wir wollen also über den Winter ein neues Segel anfertigen lassen und im Frühjahr, wenn der Baumstamm ausgetrocknet ist, werden wir aus diesem Baum eine Rahe schnitzen, die doppelkonisch geformt ist, sodass wir dann unser neues Segel dort aufgeilen werden, wie der Fachmann sagt. Und alles ist dafür gedacht, im Grunde um unsere Skills, unsere Fertigkeiten, Fähigkeiten mit neuen Anbauten, mit Veränderungen zu verbessern. Wir haben schwere Schicksalsschläge einstecken müssen. Den Tod unseres Hauptförderers Wolfgang Schmidt, der leider völlig unerwartet mit 57 Jahren von uns gegangen ist. Die Wirtschaft in Deutschland ist im Wandel. Zwei Geschäftsführer, die uns sehr gut die letzten Jahre unterstützt haben, sind ehemals in Vorruhestand gegangen, sodass das Thema Finanzierung nicht leichter, sondern viel schwieriger wurde. Zum anderen haben wir doch durch die vier Expeditionen gezeigt, dass wir in der Lage sind, international, ob im slawischen, ob im amerikanischen, ob im ägyptischen Raum, solche Projekte erfolgreich durchzuführen. Natürlich zeigen die jahrelangen Aktivitäten eine Menge Projekterfahrung, eine Menge Teamkompetenz, was künftige Mitstreiter, aber auch künftige Förderer natürlich auch motiviert, sich so einer erfahrenen Truppe anzuschließen.
Das muss ein Team sein. Da ist natürlich klar, wenn der Dominik, der kann ja nicht überall gleichzeitig so als Skipper, als Kapitän überall seine Augen haben. Der muss genau wissen, vorne Steuerbord, da ist jemand, der weiß, was er tut. Oder Backbord ist jemand, der weiß, was er tut. Also das ist schon Teamwork. Das ist ja auch Sinn und Zweck von so einem Abora-Camp, das ist ja der dritte dieses Jahr, dass man eben auch die Zusammenarbeit und das Teamwork lernt.
Warte mal, ich hole euch mal ein bisschen ran. Ich hole euch mal ein bisschen ran.
Jo, das freut mich.
Halse darüber und wenn wir Glück haben, Halse zum Polizeiboot oder wir segeln aus dem Hafen raus und gleich, wo der Rote Turm ist, hinten in die Ecke rein.
Aber wo ziehe ich euch hin jetzt? Also nur vorziehen, leicht rum und dann hängen wir aus.
Okay, und dann kann ich Fahrt aufnehmen.
Dann ziehe ich euch eben gleich aus der Hand.
Ich könnte theoretisch.
Das ist ja ein klassisches Rahsegel, wo die beiden Liken jetzt eingefasst werden, dass wir quasi ein Proa oder ein Dreikantsegel rausbekommen. Ja, macht man nicht jeden Tag als Segelmacher. Und ich bringe noch ein bisschen Erfahrung mit von den Norlandsbooten und Orfjordsbooten aus Norwegen. Ja, das haben wir einfach hier letztlich übertragen oder umgesetzt, ne? Weil wir ja nicht genau wissen, wie die Segel früher gebaut wurden. Es sieht traditionell aus, aber es ist letztlich ein Kunststofftuch, was auch mal nass werden kann. Hier geht es jetzt wirklich mehr um Segelhandling, um sicher, dass irgendwie an Bord auf so einem kleinen Versuchsschiff hinzubekommen. Man sieht ja jetzt, ne, wie viel. Wir haben hier fast einen Meter Schwell. Das ist richtig, richtig viel.
Das Spannende für uns ist, dass wir eben dafür Vorbilder auf Felsbildzeichnungen gefunden haben. Und experimentelle Archäologie bedeutet ja, es jetzt nachzuvollziehen. Haben die das nur an die Wand gekritzelt? Oder ist das tatsächlich was mit einem praktikablen Nutzen, was wir auch heute noch nachvollziehen können? Und da versuchen wir jetzt die ersten Experimente zu starten, um dann in der Richtung vielleicht auch mal weiter zu forschen.
Ich darf natürlich als Wissenschaftler nicht den Fehler machen, meine Meinung als Oberthema zu deklarieren, dass das, was ich vermute, die absolute Wahrheit entspricht. Aber was ich mir wünschen würde und was sich eher rückentwickelt hat, ist die dialektische Auseinandersetzung mit Kritikern der anderen archäologischen Ansichten. Sei es das Thema Cheops, unser großes Thema Eisen der Pharaonen. Sei es das Thema Tabak in ägyptischen Mumien. Ich habe 2012 zum Thema Tabak und Kokain in ägyptischen Mumien promoviert. Nicht ein Ägyptologe, nicht ein Archäologe hat sich je bei mir gemeldet, selbst mit kritischen Fragen. Das, was da rausgekommen ist bei der Dissertation, heißt ja nicht, dass das deswegen die alten Pharaonen nach Amerika gefahren sind, das habe ich nie behauptet, sondern einfach nur, dass es solche kulturellen Wechselwirkungen mit bisher unbekannten Kulturträgern gab. Unser Problem ist, dass wir jetzt altes Rahsegel kennen und führen und es braucht ganz viel Krebs im Gehirn, das Alte zu vergessen, ehe das Neue wirkt. Wir überziehen mit der alten Rah. Es ist ja noch ein Rahsegel, auch wenn es ein Lateinsegel jetzt ist. Wir überziehen die Brassen. Deswegen muss der Peter am schnellsten vergessen lernen, eher neu lernen. Was wir jetzt vorhaben, wir ziehen jetzt vorsichtig bis zum zweiten Lichtmast, etwa 40 Meter da hoch. Das heißt, du gehst ins Luv, wenn du mit mir dort bist und lehnst dich raus.
Es ist manchmal halt ein bisschen schwierig, wenn man sehr viele, sagen wir, Alpha-Tiere hat und dann sehr viele verschiedene Meinungen im Raum stehen. Deshalb muss es immer eingeben, der sagt, so wird es gemacht. Das ist halt auch das Wichtigste auf dem Boot. Und die anderen müssen dem dann halt entsprechend folgen.
Also von außen sieht man schon genau, wenn der Dominik seine Manöver gibt, so rufen wir hier Backbord, Steuerbord zum Abschleppen, wie lange das dauert, bis das überhaupt reagiert, das Schiff. Ich meine, ich habe gerade gezählt, ich glaube 9 Leute sind da drauf oder so. Das ist natürlich ein Gewicht. Und jeder, der steht, der ist natürlich ein potenzieller Windfang und dann driftet das wieder ab. Also von außen ist das schon eine ganz andere Erfahrung. Aber ich weiß, wie die sich jetzt an Bord fühlen, wenn es windig wird.
Dreiecksegel hat natürlich einen riesen Vorteil, dass wir trotz des Windes noch gut manövrieren können und wir versuchen jetzt das Kreuzen und das gelingt uns eigentlich ganz gut. Das haben wir bisher noch nie gekonnt und das ist ein riesen Fortschritt.
Die Luftschot, also die windabgewandte Seite, wird festgemacht und mit der anderen steuerst du unten nochmal das Segel, damit du unten im Segel nicht zu viel Druck kriegst, weil wenn du unten so viel Druck hast, kann das Boot auch kippen und die Seitabdrift wird viel zu groß. Und dieses Segel hat kein Schotseil, also brauchst du quasi 2 Leute weniger mindestens zum Segeln, weil das wird einfach vorn an der Spitze festgemacht und du hast unten den Gegendruck nicht, dass das Boot abdriftet. Und dadurch, und das probieren wir jetzt halt, ob wir trotzdem auf die Geschwindigkeiten kommen, die das große Segel bringt. Auf alle Fälle wissen wir jetzt schon, dass wir auf die große Expedition so ein zweites Segel mitnehmen. Weil du definitiv mit so einem Dreieck-Quersegel mehr quer zum Wind kommst, also besser aufkreuzen kannst und damit aus jedem Hafen auch besser rauskommst gegen den Wind, wenn irgendwas ist oder wenn brenzlige Situationen sind, dass du vom Ufer wegkommst.
Eigentlich interessiere ich mich seit Kindestagen an von irgendwelchen alten Kulturen, Rätsel alter Kulturgeschichte. Und ich bin jetzt 47 und ich sag mal so, vor 40 Jahren, da guckte man schon die Terra X-Sendung und so etwas, da rutschte man dann quasi so nach und nach rein. Und so ab etwa September 89 habe ich dann angefangen, mich intensiv mit so etwas zu befassen, auch entsprechende Literatur zu lesen, außer diese Kinderliteratur. Da war ich so ein 15-, 16-jähriger Teenager und diese Kontakte zwischen der alten und neuen Welt waren für mich irgendwie von vornherein klar. Nur das muss man natürlich auch wissenschaftlich belegen und beweisen. Aber diese ganzen Phänomene, Mysterien, je weiter man in die Vergangenheit geht, je rätselhafter wird das ja. Wenn man zum Beispiel jetzt, wir sehen ja im Hintergrund die Dillmun, ja, sie schwimmt noch. Wenn man zum Beispiel jetzt dann denkt, wann war zum ersten Mal ein Europäer in Amerika? Da denkt man natürlich ja, Paul, Jahrhunderte vorher, vor Kolumbus, die Wikinger oben, da in Neufundland, Nordostkanada, aber in Wirklichkeit Jahrtausende vorher. Und das dachte ich mir schon so als Teenager. Für mich war immer die ganze Welt einfach ein Dorf.
Ja, ich habe Thor Heyerdahl gesehen, ein Dokumentar davon mit den Rad 2. Und wenn ich das gesehen hatte, wollte ich immer, wenn ich erwachsen war, mal versuchen, ein eigenes Floß zu bauen. Und ich hatte immer gemeint, das soll nicht klappen, weil das soll sehr teuer sein, sehr viel Arbeit. Und wie kommen an das Geld, wie kommen an die Leute, das zu machen? Aber ich habe sehr viel Glück, dass Dominique schon viel Erfahrung hat und die hat ein Team. So, ich konnte mich daran anschließen. Das ist ein Traum von einem kleinen Kind, der angekommen ist.
Die Freude am Entdecken und am Erforschen. Inzwischen sind über 20 Bücher veröffentlicht, auch eins, was sich nur mit Kulturkontakten über die Ozeane vor Jahrtausenden beschäftigt. Und da hieß es früher, das erinnere ich mich sehr gut dran, Schulzeit, Ausbildungszeit und so, da hieß es, da hat er wieder so eine Phase, irgendwie was, ne? Aber die hält offensichtlich 30 Jahre später immer noch an. Also die Begeisterung, die hat nie nachgelassen.
Wir sind zweimal geheizt auf dem vorgegebenen Kurs, den wir uns selber vorgegeben haben. Und es hat sich gezeigt, dass wir zweimal auch Kontrolle dann beim Segelbergen hatten. Und deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden.
Das war echt, ja,
das war so. Ist wirklich, das ist ja. Irre, wie das Segel funktioniert. Unglaublich.
Kommt ihr dichter an Wind? Ja, dann
habt ihr viel Eindruck, dichter. 10, 15 Grad mindestens.
Und vor allem
also brauchst du einen Grund. Also ich hab's ja von drüben schon gesehen.
Vor allem brauchst du zwei Leute weniger zum Segeln.
Ach so.
Du warst hier unten zwei Schuhe.
Pascal, kommst du mal mit rüber? Innovation heißt nicht das Erfinden von Neuen, sondern Innovare bedeutet in Wirklichkeit das Vernichten von Alten. Neumachen heißt Altes vernichten. Wir müssen erstmal unser altes Wissen vernichten lernen, ehe wir offen sind, um wirklich das Neue anzuwenden. Und da sind wir jetzt genau.
Ich bin seit Anfang Juni hier in der Ausstellung, pausenlos im Einsatz, ein Vierteljahr fast. Ich war erstaunt, wie interessiert die Leute sind an diesem Thema. Viele haben auch Vorkenntnisse über Thor Heyerdahl. Die Thematik Heyerdahl war natürlich der Aufreißer. Ich habe die Bücher zu Hause gelesen und bin von Kind auf eigentlich mit der Segelei, mit dem Wasser verbunden. Bin eigentlich bei allen Events und Maßnahmen dabei. Wir betreuen das Boot in Schönstedt mit Peter. Seitdem läuft das hier.
Wir sind jetzt in der Phase 2 unseres Experiments. Ein altes Segel, was wie ein Proa-Segel vorgeformt ist, also drei Quersegel, was wir dann anstelle unseres eigentlichen Ra-Segels setzen werden. Formschönes, negativ taliertes Dreieck-Quersegel, wie es die alten Ägypter vor allem in Lacher Alter, die Formentera, darstellen.
Wir sind uns aber jetzt einig, Dominik und ich, dass es auf jeden Fall hohl geschnitten sein muss, dass wir das vernünftig auch am Wind fahren können. Und deswegen schneide ich jetzt die Liken hohl. Und das wird dazu führen, dass das Segel dann auch wirklich am Wind funktioniert.
Sehr schön. Na los, dann auf die Radl hüpfen. In 10 Minuten ist Start.
erstmal die ganzen Strippen zu verstehen hier. Das ist die Kunst für mich.
Jetzt haben wir ein wirklich professionell zugeschnittenes, tailliertes Dreiquersegel. Ich denke, jetzt geht die Luzi so richtig ab. Also jetzt werden wir noch mal eine Schippe noch mehr Dampf auf den Kessel bringen, um also diesen alten Steinzeitsegler so richtig in Wallung zu bringen.
Und die vier, warten, bis ich es dir sage.
Dieses Testsegel hat den Vorteil, dass es keine Wulst an den Seiten hat, sodass der Wind links Luf und Lee am Segel lang gleiten kann, ohne Widerstand. Wir versprechen uns davon, dass wir noch besser kreuzen können.
Dabei. Ich fand das Projekt schon immer ziemlich toll und dass ich jetzt mitgefahren bin oder eben auch vor einem Monat schon hier war, zwei Wochen, das war eher spontan. Und jetzt bin ich aber schon wieder hier, also muss es irgendwie ganz gut sein.
Es sind ja alles völlig verschiedene Leute, völlig verschiedene Bereiche, wo die herkommen und die haben halt eine Verbindung und eben das Interesse an solchen Projekten.
2008 in unserer Lokalzeitung war ein kleiner Artikel über die Abora 3-Expedition. Als die wieder zurück waren, habe ich mich bei Dominik gemeldet und ein Vierteljahr später hat er sich bei mir gemeldet und seitdem bin ich im Verein.
Was mir die Nacht noch einfiel, wir machen, wenn wir auf dem Geiseltal damit segeln, einfach um die Klampe eine Puppe, dass du Ösen hast, dann kannst du ja nicht rausrutschen.
Ja.
Das eine Seil führst du durch die eine Öse und das andere Seil führst du durch die andere Öse, dann hast du nicht das Geraffel mit den zu kleinen Blöcken.
Zu Abora bin ich gekommen durch einen Arbeitskollegen, der auch Vereinsmitglied ist. Er hat mir erzählt vom Dominik von den Expeditionen Abora 1, 2, 3. Daraufhin habe ich Dominik angerufen und hat mich eingeladen nach Braunsbebra zum Segeln. Seitdem bin ich Vereinsmitglied. Das ist schon ja, seit Mai 2017.
Thank you.
Das Segel, was die Segelmacherei Henschel aus Greifswald uns mitgebracht hat, ist ein Provisorium. Das ist einfach ein kleines, altes Plastiksegel, was der Sebastian notdürftig für das Treffen zusammengenäht hat. Und hier ist das passiert bei Windstärke 4, Böig auf 5. War so viel Druck auf den beiden Hauptschoten, dass das aus den Reffösen herausgerissen war. Ein ganz klassischer Fall von zu viel Wind mit dem zu dünnen Segel. Wir sehen hier sehr schön den Unterschied zwischen dem klassischen Trapez-Ra-Segel, was also auf altägyptisch frühdynastische Zeit datiert. Und wir sehen sehr schön das Dreieck-Quersegel, was am Ende der Jungsteinzeit im Beginn des Altertums in Verwendung war. Und diese beiden Segeltypen haben natürlich unterschiedliche Fahreigenschaften. Das Ra-Segel ist besser auf Vorwindkursen, wo wir mit dem Dreieck-Quersegel fast schon wie mit einem modernen Lateinersegel locker 10-15 Grad höher in den Wind kommen, und das ist genau Anspruch für eine mögliche neue Expedition mit diesem Segeltyp, schwierige Expeditionsrouten einzutrainieren. Ich habe ja vor, so ein Satellitenmuseumskonzept, das wir von Patara in der Türkei über Varna, Sachsen, also Stolberg, Stahleburg, Braunspetra in Sachsen-Anhalt bis hoch an die Bernstein-Ostsee überall kleine Arbora-Pilze pflanzen, die sich dann gedeihen, entwickeln und wachsen. Wir werden also hier mit Sicherheit in 1-2 Jahren mit einer Nachfolgeausstellung nachziehen. Sassitz ist natürlich hervorragend mit seinem schönen Hafen gut geeignet, auch weiter an unserem Hochseesegeln zu arbeiten.
Dominik, den kenne ich seit etwa, seit knapp über 20 Jahren, und ich habe seine Experimente und seine Projekte immer mal wieder verfolgt, war auch bei einigen Kongressen von ihm und habe schon vor Jahren gesagt, du, irgendwann, ich muss mich da mal einbringen, beteiligen, weil das interessiert mich. Ich bin auch fest überzeugt, es gab diese Kulturkontakte über die Ozeane vor Jahrtausenden, und so haben wir dann diesen Sommer erstmal so richtig das in Angriff genommen, dass ich dann auch mitmache, dass ich mal auch aktiv mitsegel, wenn ich nicht gerade vom Bord falle.
Nicht segelt, ist nie gekentert. Das heißt, das Kentern mit solchen Übungsflößen, Übungsjollen, das gehört immer auch zum Segellernen mit dazu. Das ist was ganz Normales. Wir lernen nur aus Fehlern. Erfolge machen uns nicht stark, sondern nur Misserfolge machen uns stark. Deswegen bitte macht nicht den Fehler zu sagen, oh Hilfe, die Welt geht unter. Wir fahren jetzt heim, trocknen uns, machen eine kleine Pause, und natürlich in 2 Stunden gibt es nur eins daraus. Wir müssen nur die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Misserfolg ziehen.
Kentern ist auch mal schön, wenn man es mal erfährt und weiß, dass man auch hochkommt wieder. Es war super.
Das war die Kentertaste heute.
Mitgefahren bin ich ja schon ein paar Mal, aber Kentern selber und dann natürlich komplett da untertauchen, das war jetzt das erste Mal. Und das, jetzt ist man durchgefroren. Auf einmal kam eine Windböe, eine kleine, starke, und einmal reingefallen, klitschnass bis oben. Und leider, was vergisst man? Man denkt ja an alles. Man hat Schwimmweste um, alles. Man hat wasserdichte Klamotten, aber man vergisst natürlich seine Brille anzubinden. Die Brille ist jetzt auch weg. Und dann ist es natürlich gar nicht so einfach, erstmal wieder aufs Boot zu kommen. Das war eine gute Lehre.
So schnell wie möglich weitermachen. Um Himmels Gottes Willen, jetzt zu sagen, Hilfe, es geht nicht. Das war wirklich ein bisschen zu viel des Guten, was wir beim ersten Versuch gemacht haben. Schlussfolgerung 1, wir reduzieren die Segelfläche. Schlussfolgerung 2, wir verstärken das Team durch bessere Segler, weil wir hatten doch auch relativ viele Anfänger an Bord. Und das dritte ist, wir werden natürlich besser lernen, beim dritten, vierten Mal mit dem Segel umzugehen. Aber es sind ja andere gewesen, die Fehler mitgemacht haben. Nein, also was soll man sagen, das ist experimentelle Archäologie. Wir machen es, um zu lernen. Nicht um zu siegen, sondern zu lernen. Das ist der große Unterschied. Währenddessen wir die Techniken in Mitteldeutschland am Geißeltalsee gut üben und erlernen können, ist hier das Prüffeld Praxis wirklich auf dem Meer, ist schon eine andere Nummer als auf dem Geißeltalsee zu segeln. Und insofern sind wir sehr interessiert, die Kooperation mit Sassnitz aufrechtzuerhalten. Aber eins ist gewiss, Sassnitz, wir kommen wieder. Am dritten Tag des Segelcamps sind wir jetzt ein Level höher gesegelt. Die letzten beiden Tage vorher haben wir ausschließlich das Boot geheizt, also mit dem Heck durch den Wind gedreht. Jetzt sind wir wirklich ins moderne Segeln übergegangen und haben neben Halsen zum ersten Mal und das auch bei Windstärke 4 Wenden gesegelt. Bei der Wende ist die Besonderheit, dass das Boot quasi wie auf einem Teller durch sich selbst durchdreht, mit dem Bug durch den Wind geht. Das Projekt setzt ja die Forschung und das Vermächtnis von Te Heyerdahl fort, wo es darum geht, im großen Überthema Reengineering mit modernen Nachbauten zu rekonstruieren, wie die Altvorderen vor 5000, meine Ausstellung hat den Titel, 15.000 Jahren über die Weltmeere gesegelt waren. Wir sehen das ja hier, dass der Ozean ist eine perfekte Ebene. Kein Gebirge, kein Sumpf, kein enges Tal, verhindert Wanderungsbewegungen. Man muss aber 75 Jahre nach Te Heyerdahl, 30 Jahre nach Abora, Dominik Görlitz, konstatieren, dass sich nicht alles so intellektuell weiterentwickelt, wie wir das bräuchten. Wir sind ja ein Migrationsthema mit Abora. Menschen sind immer gewandert. Es gibt immer verschiedene Faktoren, ökologische Faktoren, Klimawandel, Kriege, ökologische Desaster, kriegerische Auseinandersetzungen. Auch hier fehlt mir als Migrationsforscher die Dialektik in der Auseinandersetzung mit Ursache und Wirkung. Wir neigen sehr oft dazu, die Wirkung als das Problem zu beschreiben und nicht auf die Ursachen zu fokussieren. Und da muss ich sagen, da wird es Zeit, dass die Wissenschaft wieder ihre Arbeit macht, dass sich also Wissenschaft nicht theologisch, ökologisch, ökonomisch in bestimmte Dinge missbrauchen lässt, sondern Wissenschaft sollte das machen, was sie soll. Fragen stellen, den besten Weg in der Mitte finden und in der Auseinandersetzung zwischen Ursache und Wirkung die Lösung herausfinden. Und da müssen wir. Wir haben deswegen auch, wie ich viel in meinen Vorträgen als Redner sage, kein Erkenntnisdefizit in Sachen der Wissenschaft, sondern ein Anwendungsdefizit mit unserem Wissen. Und das ist eben genau, was kluge Leute lange vor mir, Otto von Habsburg, gesagt haben. Vergangenheit erkennen, Gegenwart bewerten und mit diesen Schlussfolgerungen in die Zukunft führen. Das ist ganz sehr, wo uns die Geschichte quasi mit der Nase drauf stupft. Erkenne dich, entdecke dich und wende das an. Das ist eigentlich die Botschaft, die uns die alten Ägypter überliefert haben.